Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Dass aus einer Regierungskoalition einmal kein oder zumindest kaum Streit nach außen dringt, das ist schon eine Weile her. Nach der Ampel geht die öffentliche Auseinandersetzung auch in der aktuellen Bundesregierung weiter. Die SPD fordert höhere Steuern für Vermögende. Der CSU-Chef, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, sagte dazu in der ARD:
Definitiv keine Steuererhöhungen. Ist erstens immer ein Rohrkrepierer, zweitens der falsche Weg und würde doch jetzt, nachdem wir gerade Steuern gesenkt haben, alles wieder kaputt machen. Also no way, no chance.
Und Söder fügte hinzu, die SPD-geführten Bundesländer, die könnten die Erbschaftssteuer ja erhöhen. Bayern werde sie dann massiv senken. Ob das überhaupt geht und was die Folgen wären, das klären wir in dieser Sendung. Wir berichten über ein gewagtes Manöver. Künftig könnten Klimazertifikate so etwas wie ein Joker, wenn man beim Klimaschutz hinterherhinkt, ausgerechnet mit Geldern für den Klimaschutz gekauft werden. Und wir schauen auf Gewissheiten und Proteste bei Porsche und seiner Batteriefabrik. Es geht um neue Schulden in gewaltiger Höhe, für die sogar die Verfassung geändert werden musste. Das sogenannte Sondervermögen soll Deutschland in herausfordernden Zeiten helfen. Es geht um bis zu 500 Milliarden Euro innerhalb von 12 Jahren. Manche Fragen sind noch offen, viele Punkte umstritten. Heute befasste sich der Haushaltsausschuss des Bundestages mit den Details. Steffen Wurzel berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Dass die gelockerten Schuldenregeln dem Standort Deutschland helfen werden, da waren sich fast alle Expertinnen und Experten einig, die der Bundestagshaushaltsausschuss heute Vormittag befragt hat. Deutlich wurde aber auch, in den vergangenen Jahrzehnten wurde dermaßen zu wenig investiert in Deutschland, dass das selbst die 500 Milliarden Euro schweren Sonderschulden nicht auffangen werden können.
Wir müssen sowohl sehr viel nachholen aus der Vergangenheit, einfach wirklich unterlassene Investitionen. Gleichzeitig müssen wir dekarbonisieren und haben jetzt auch noch im Verteidigungsbereich große Aufgaben.
Die Ökonomin und SPD-Genossin Philippa Siegel-Glöckner von der Denkfabrik Dezerner Zukunft. Deutschlands Investitionsquote werde durch das Geld aus den Sonderschulden auf ein international vergleichbares Niveau steigen, auf rund 3,7%, so Siegel-Glöckner. Allein, das sei nicht das Entscheidende. Wichtiger sei es, von Bedarfsseite auf das Problem zu blicken. Also?
Wie soll denn eine öffentliche Infrastruktur aussehen? Wie sollen denn exzellente öffentliche Leistungen aussehen, die für dauerhaftes Wachstum sorgen können? Und dann würde ich davon rückwärts deklinieren, was die Finanzbedarfe sind.
Im März hat der noch alte Bundestag das Grundgesetz geändert, um die Schuldenbremse zu lockern und um die 500 Milliarden Sonderschulden auf den Weg zu bringen. Damals wurde vereinbart, die Sonderschulden dürfen nur für zusätzliche Investitionen ausgegeben werden und nicht für ohnehin geplante. Dass diese Vereinbarung eingehalten werden muss, darauf drängte in der Anhörung des Haushaltsausschusses der von Bündnis 90 Die Grünen eingeladene Sachverständige Johannes Franke.
Ein anderer Aspekt, der aus meiner Sicht sehr wichtig wäre, hier auch zu beachten, ist, dass über die Investitionsquote hinaus auch ohnehin Investitionen auszuschließen sind von der Finanzierung über das Sondervermögen. Und zwar jedenfalls solche Investitionen, bei denen wirklich von vornherein feststand, als das Sondervermögen verabschiedet wurde, dass sie getätigt werden müssten.
Wenn Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Euro zusätzlich ausgeben werden, finanziert durch Schulden, dann besteht eine Gefahr, nämlich die Übersicht zu verlieren, also wo welches Geld von wem genau ausgegeben wurde. Deswegen müssen die Ausgaben genau kontrolliert werden. Auch das wurde heute in der Bundestagsanhörung deutlich.
Es gibt ja gewissermaßen zwei Ebenen der Kontrolle. Das eine ist die unmittelbare Kontrolle durch das Parlament. Das andere ist die Kontrolle durch die Öffentlichkeit.
Der von CDU und CSU benannte Ökonom Christian Ochsner. Er forderte, es müsse transparent gemacht werden, wo das Geld aus den Sonderschulden in den nächsten Jahren genau hinfließt. Und dafür zuständig sein dürfe nicht das Bundesfinanzministerium.
Es ist für eine Verschuldung in diesem Umfang extrem wichtig, dass sie, sagen wir mal, den Rückhalt in der Wahlbevölkerung hat.
Grundsätzlich sehen es aber fast alle Expertinnen und Experten positiv, dass die Schuldenbremse gelockert wurde. Sich klar dagegen ausgesprochen haben sich in der Bundestagsanhörung heute nur die beiden von der AfD benannten Sachverständigen, so auch der Volkswirt Ulrich von Suntum.
Das, was ich empfehle, ist, konsumtive Ausgaben umzulenken in investive Ausgaben. Geht natürlich zulasten der jetzigen Generation, also unserer Generation, aber die hat es ja auch, um es mal salopp zu sagen, versaubeutelt.
Deutlich wurde in der Anhörung des Haushaltsausschusses heute, viele Detailfragen zu den milliardenschweren Sonderschulden sind noch offen.
Steffen Wurzel war das aus unserem Hauptstadtstudio. Es gibt in Berlin also weiterhin kritische Fragen mit Blick auf das gewaltige Schulden- und Investitionspaket in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro. Das Image des Sondervermögens, der Sonderschulden aufwerten könnte der Umstand, dass 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds fließen sollen. 100 Milliarden frisches Geld für neue Windenergieanlagen oder Wärmedämmung? Das klingt gut, oder? Dabei lohnt ein genauer Blick, denn mit einem Teil des Geldes wird wohl gar kein Klimaschutz betrieben. Krasser noch, das Geld könnte dafür verwendet werden, dass wir uns aus dem Klimaschutz rauskaufen. Es gibt viel zu besprechen und das machen wir zusammen mit unserer Klimaredakteurin Ann-Kathrin Büsker. Hallo Ann-Kathrin.
Hi.
Fangen wir an bei der sogenannten Gasspeicherumlage. Die soll wegfallen und das klingt erstmal gut. Und das wird dann aber wie genau finanziert?
Ja, für Gaskundinnen und Kunden ist das eine geringfügige Entlastung im Centbereich zum Jahreswechsel. Aber mal abgesehen davon, dass davon gar nicht viel ankommen wird, befürchten Klimaschützer außerdem, dass dieses Vorhaben die Wirkungsweise des Klima- und Transformationsfonds ad absurdum führen könnte. Die Grünen sprechen zum Beispiel von einer Zweckentfremdung. Denn im KTF liegt ja eigentlich Geld für Klimaschutz. Es kommt aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung plus die angesprochenen 100 Milliarden Schuldengeld, die da jetzt reingeschaufelt werden sollen. Und aus diesem Geld soll eben künftig die Gasspeicherumlage bezahlt werden, nicht mehr umgelegt auf den Gaspreis. So gesehen werden Gaspreise runtersubventioniert mit Klimaschutzgeld, während gleichzeitig der CO2-Preis Gas ja teurer macht, ist also ein interessantes rechte Tasche, linke Tasche Spiel. Und damit das möglich wird, muss der Zweck des KTF geändert werden und das wiederum könnte dann weiteren Zweckentfremdungen Tür und Tor öffnen, so zumindest die Befürchtung.
Und jetzt berichtet die Süddeutsche Zeitung, dass das Geld aus dem gestärkten Klimafonds, man könnte sagen, dann noch kreativer eingesetzt werden könnte. Und da geht es um die EU-Ebene.
Genau, Deutschland hat ja auch europäisch Klimaschutzpflichten, muss CO2 einsparen. Und im Bereich Gebäude und Verkehr gibt es dafür konkrete Vorgaben durch die sogenannte europäische Lastenteilung. Also alle Staaten müssen CO2 einsparen, damit gemeinsam das EU-Klimaziel erreicht wird. Nur Deutschland spart nicht genug bzw. emittiert zu viel im Bereich Gebäude und Verkehr. Das sind ja seit Jahren die Sorgenkinder. Der Expertenrat für Klimafragen, der die Bundesregierung unabhängig berät, der warnt seit mehreren Jahren davor, dass hier in den kommenden Jahren erhebliche Kosten drohen könnten. Denn wenn Deutschland mehr emittiert, als im Rahmen der Lastenteilung eigentlich erlaubt, dann drohen Strafzahlungen. Beziehungsweise dann muss Deutschland eben Verschmutzungsrechte, also CO2-Zertifikate nachkaufen von anderen EU-Staaten. Die Süddeutsche Zeitung verweist hier auf Berechnungen des Expertenrates, die von summiert 224 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausgehen bis Ende des Jahrzehnts. Und das könnte Kosten bis zu 20 Milliarden Euro verursachen in den kommenden Jahren. Und genau dafür will die Bundesregierung künftig den KTF benutzen. Den entsprechenden Titel will sie aus dem Haushalt, aus dem regulären rausschieben 2026 und dann eben aus dem KTF bezahlen.
Also nochmal in Ruhe sozusagen zum Mitschreiben. Da soll Geld für den Klimaschutz, für CO2-Zertifikate eingesetzt werden. Wir kaufen uns also vom Klimaschutz frei mit Geld, das missbraucht wird? Oder wie kann man das formulieren?
Ja, im Grunde wird hier Klimaschutzgeld dafür eingesetzt, dass man vorher nicht genug Klimaschutz gemacht hat. Brigitte Knopf, scheidende stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen, ist entsprechend auch gar nicht angetan. Das Umweltministerium, das erklärt auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung, es rechne gar nicht mit solchen Zahlungen in den nächsten Jahren. Das Bau- und das Verkehrsministerium aber eben schon. Und das Grundproblem ist eben auch, wenn dieser Titel erstmal im KTF drin ist und nicht mehr im Haushalt, dann wird er da natürlich auch bleiben, denn niemand holt den ja freiwillig wieder zurück in den Haushalt. Und dann könnte eben Klimaschutzgeld, das aus der CO2-Bepreisung kommt, also wir alle bezahlt haben, und aus Schulden, das könnte für diese Strafzahlungen eingesetzt werden, weil das Klima zu wenig geschützt wurde, statt dieses Klimaschutzgeld eben gleich für wirksame Emissionsminderung einzusetzen. Also am Ende bliebe so weniger Geld für Klimaschutz übrig. Und eigentlich sollten ja die 100 Milliarden diese Schuldenspritze genau dafür die Spielräume eröffnen.
Ist das alles legal und erlaubt?
Also wenn man den Zweck des Fonds ändert, so wie die Bundesregierung das jetzt tun will, dann kann man zumindest das versuchen, die 100 Milliarden, die da reingeschoben werden, dafür muss der Zweck geändert werden. Aber tatsächlich konterkariert man damit den grundsätzlichen Zweck dieses Fonds. Und ich gehe deshalb stark davon aus, dass kluge Juristinnen und Juristen prüfen werden, inwieweit das in Sachen Finanz- und Haushaltsrecht machbar ist und dann wiederum auch, inwieweit das gegebenenfalls notwendige Klimaschutz Vorgaben mit missachtet. Also da steht uns, glaube ich, noch einiges bevor.
Einschätzungen waren das von unserer Klimapolitik-Expertin Ann-Kathrin Büsker aus unserer Umweltredaktion. Viele Menschen sind so reich, dass sie ihr Vermögen im Laufe ihres Lebens gar nicht ausgeben können. Oder sie wollen es nicht, weil sie ihren Kindern und Enkelkindern etwas dalassen wollen. Sie vererben Geld, Häuser, Grundstücke, Kunstwerke oder sogar ganze Unternehmen. Vererbt wird häufig schon zu Lebzeiten und theoretisch wird auf das Erbe eine Steuer fällig. Theoretisch. Denn es gibt enorme Freibeträge und vor allem für Unternehmerinnen und Unternehmer stattliche Ausnahmen. Die SPD wagt jetzt einen neuen Vorstoß und will die Erbschaftssteuer erhöhen. Der CSU-Chef reagiert darauf mit einem recht speziellen Vorschlag. Mischa Erhardt berichtet.
In den kommenden Jahren werden milliardentiefe Löcher im Haushalt entstehen. Deswegen ist der Vorschlag von einigen Politikerinnen und Politikern der SPD aufgekommen, die Erbschaftssteuer zu erhöhen, und zwar im Falle besonders großer Vermögensverschiebungen in die nächste Generation. Solchen Forderungen erteilt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder eine klare Absage.
Mein Vorschlag, weil die Erbschaftssteuer ist eine reine Landessteuer, wir regionalisieren die Steuer, dann können die SPD-Länder erhöhen und wir Bayern werden die Erbschaftssteuer massiv senken.
So Markus Söder im Sommerinterview der ARD. Nur geht das nicht unter der geltenden Gesetzgebung.
Die Erbschaftssteuer ist für alle Bundesländer einheitlich geregelt im Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz. Also man müsste an diesem Gesetz etwas ändern,
sagt der Professor für öffentliches Recht Markus Heinzen von der Freien Universität Berlin. Dabei hat die bayerische Staatsregierung bereits den Versuch gestartet, die Kompetenz bei der Erbschaftssteuer vom Bund in Richtung der Länder zu verschieben, indem sie ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht beantragt hat. Nur hält es Rechtswissenschaftler Markus Heinzen für unwahrscheinlich, dass das Verfassungsgericht im Sinne Bayerns entscheiden wird. Denn bereits vor rund 10 Jahren hatten die Verfassungsrichter entschieden, dass der Bund bei der Erbschaftssteuer zuständig sei.
Dass sich in der Zwischenzeit an den Verhältnissen etwas geändert hätte, vermag ich nicht zu erkennen.
Es geht um den in der Verfassung verankerten Grundsatz, dass dem Bund zum einen die Hoheit zusteht, um gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet zu sichern. Zum anderen um die Einheit der Rechts- und Wirtschaftsordnung zu wahren. Aus diesem Grund liegen fast alle Gesetzeskompetenzen, was die Erhebung von Steuern angeht, beim Bund, mit nur wenigen Ausnahmen. Stefan Bach, Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin.
Da haben wir im Grunde genommen nur die Grunderwerbssteuer, wo die Länder die Steuersätze selbst festlegen können. Wir haben jetzt natürlich auch regionale Steuerkompetenzen bei der Grundsteuer, aber ansonsten haben die Länder relativ wenig eigenständige Steuerkompetenzen.
Wenig Kompetenzen, dafür hat Bayern im Fall der Erbschaftssteuer aber ein besonderes Interesse. Denn während im Bundesdurchschnitt nur rund 5% der reichsten Menschen bei Vermögensübertragungen erbschaftssteuerpflichtig sind, sind es laut DIW in Bayern rund 10%. Stefan Bach.
Der Nachteil bei einer Regionalisierung der Erbschaftssteuer ist zum einen Bürokratiemonster. Denn dann können ja unterschiedliche Länder an Erbschaftsfällen betroffen sein. Da muss man dann Doppelbesteuerungsregelungen treffen und so weiter. Und zum anderen droht dann Steuerwettbewerb, dass reiche Länder wie Bayern, die die Erbschaftssteuer nicht unbedingt brauchen, dann ihre Sätze senken, ihre Freibeträge erhöhen, um reiche Erben anzulocken. Und das führt dann dazu, dass die Erbschaftssteuer als Instrument der Umverteilung und der Steuergerechtigkeit belastet wird.
Dabei ist die bayerische Landesverfassung die einzige bundesweit, in der eine Erbschaftssteuer explizit angesprochen wird. Dort heißt es in Artikel 123: Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens zu den öffentlichen Lasten heranzuziehen. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern.
Mit Blick auf die Erbschaftssteuer erfahren wollen, mit einem Blick in die Vergangenheit, da haben wir was für Sie. Am Freitag kommt eine neue Folge von unserem Podcast raus.
Erbschaften oder reich heiraten, das ist der leichteste Weg, um an Vermögen zu kommen.
Was machen die Nichterben in einer Demokratie?
Crashkurs: Wirtschaft trifft Geschichte. Ein Podcast aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion.
Erbschaftssteuern werden immer mal wieder eingeführt, um Kriege zu bezahlen.
Das große Experimentieren mit dem Erbrecht als Instrument zur Vermögensumverteilung beginnt im Ersten Weltkrieg.
Crashkurs. Jeden letzten Freitag im Monat. Um 17.05 Uhr im Programm und in der Deutschlandfunk-App.
Hier ist der Deutschlandfunk. Eigentlich hatten Sie an einen sicheren Job geglaubt. Jene knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Batteriezellenherstellers Cellforce aus Baden-Württemberg. Denn der Mutterkonzern Porsche hat ja stets beteuert, auf die Elektromobilität zu setzen. Und jetzt? Heute erhielten um die 200 Cellforce-Beschäftigten nach einer Betriebsversammlung den blauen Brief, so könnte man es nennen, mit der Kündigung drin. Und viele fragen sich nun, war es das jetzt mit den batteriegetriebenen Sportwagen von Porsche? War es das mit der E-Mobilität? Thomas Wagner berichtet.
Deshalb erscheint mir jetzt der Abgesang von Porsche auf Cellforce kurzfristig verzagt und auch irgendwie mutlos. Und das passt doch eigentlich gar nicht.
Ein Industriegebiet heute Vormittag, genau auf der Gemeindegrenze zwischen den baden-württembergischen Städten Reutlingen und Kirchentellinsfort. Cellforce steht auf einem der eher neueren Gebäude. Davor gut 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, die wissen, heute, ja heute, wird kein guter Tag für sie. Einer von ihnen ist Sebastian Roloff, seit 3 Jahren Logistiker bei Cellforce.
Wenn die Firma zumacht oder nur ein kleiner Teil der Belegschaft behalten wird, natürlich nicht sehr toll. Viele waren sehr, sehr angepisst.
Es liegt eine Massenentlassanzeige bei der Agentur für Arbeit vor, in einer Größenordnung von etwa 200 Beschäftigten, die hier abgebaut werden sollen. Das entspricht etwa 80-90% der Gesamtbelegschaft.
Ergänzt Kai Lampater, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Reutlingen-Tübingen. Das Personal freigesetzt wird, bestätigte am Vormittag erstmals auch die Porsche AG selbst, die vor nicht einmal 3 Jahren die Cellforce-Fabrik bei Reutlingen hochziehen ließ, als zukünftiger Entwickler und Hersteller von Hochleistungsbatterien für E-Autos. Heute teilt der Sportwagenbauer in einer schriftlichen Stellungnahme mit, man richte angesichts des langsameren Hochlaufs der Elektromobilität und der veränderten Rahmenbedingungen in China und in den USA die Batterieaktivitäten neu aus.
Die bisherigen Pläne des Tochterunternehmens der Porsche AG zum Ausbau der Produktion von Hochleistungsbatterien werden nicht weiter verfolgt. Derzeit ist vorgesehen, die Entwicklung grundsätzlich als eigenständige Research and Development Einheit weiterzuführen. Der damit verbundene Personalabbau wird sozialverträglich begleitet.
Das Signal ist für den Automobilstandort, das kann ich auch nur unterstreichen, natürlich fatal, denn jedem ist klar, dass die Entwicklung in der Mobilität in Richtung E-Mobilität geht. Und heute Morgen
Thomas Henschel ist Sprecher für klimaneutrale Antriebstechniken bei der baden-württembergischen Landtagsfraktion der Grünen. Die Batteriezellenfertigung einfach so eindampfen geht gar nicht, sagt Henschel.
Also ich halte den Weg, den wir jetzt nicht nur bei Porsche, sondern auch in anderen Unternehmen leider sehen, in Deutschland wieder vermehrt auf den Verbrenner zu setzen, für einen falschen, grundfalschen Weg.
Dem aber setzt die Porsche AG in ihrer Mitteilung entgegen, dass man keineswegs den Pfad der Elektrifizierung verlassen wolle. Im ersten Halbjahr seien 57% der Fahrzeuge in Europa elektrifiziert ausgeliefert worden. Weltweit habe im gleichen Zeitraum die E-Auto-Quote nur bei 36% gelegen. Nur wegen veränderter Rahmenbedingungen sei dem Vorstand klar geworden, eine eigene Batteriezellenfertigung lohne sich nicht. Ein Entwicklungssegment werde man aber beibehalten. Thomas Henschel stört aber noch ein weiterer Punkt. Die öffentlichen Zuschüsse, die Porsche für das Cellforce-Werk bei Reutlingen erhalten hat.
Also es sind 57 Millionen insgesamt geflossen, davon etwa ein Drittel aus Baden-Württemberg. Ich gehe einmal davon aus, dass diese zurückgefordert werden können.
Ob das aber rechtlich überhaupt möglich ist, derzeit unklar. Als geschmacklos bezeichnet es Kai Lampater von der IG Metall zudem, dass die Entlassungen ausgerechnet kurz vor der Gründung eines Betriebsrats bei Cellforce ausgesprochen worden seien. Und dann ist da noch ein weiterer Punkt.
Die Beschäftigten, die erwischt es eiskalt im Urlaub. Wenn die jetzt eine Kündigung bekommen, dann läuft die Klagefrist. Sie haben keine Chance mehr, ihr Arbeitsverhältnis zu retten.
Thomas Wagner. Der insolvente chinesische Immobilienkonzern Evergrande ist heute von der Hongkonger Börse genommen worden. Das Delisting folgt rund 4 Jahre, nachdem Evergrande Insolvenz angemeldet hat. Benjamin Eisel berichtet.
Es ist ein weiterer Schritt im Niedergang des einst größten chinesischen Immobilienentwicklers. Evergrande erfülle die Anforderungen des Hongkonger Handelsplatzes nicht mehr, hieß es zur Begründung von der Börse in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Der Handel mit Aktien des hochverschuldeten Baukonzerns war bereits seit Anfang vergangenen Jahres ausgesetzt. Damals hatte ein Hongkonger Gericht die Zerschlagung von Evergrande angeordnet. Der Immobilienentwickler war 2021 in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht. Evergrande hatte Schulden von umgerechnet rund 300 Milliarden Euro angehäuft. Damals befanden sich mehr als 1000 Projekte noch in Planung oder im Bau. Viele Menschen hatten für ihre Wohnung schon im Voraus bezahlt, zum Teil wurden die Projekte nie fertiggestellt. Der Fall Evergrande steht symbolisch für den Einbruch der chinesischen Immobilienbranche. Jahrzehntelang hatte die Baubranche in der Volksrepublik massiv zum Wachstum beigetragen, hat bis zu einem Drittel der Wirtschaftskraft ausgemacht. Heute sinken die Immobilienpreise. Zahlreiche Baukonzerne haben finanzielle Probleme. Die Krise im Bausektor belastet Chinas Wirtschaft stark. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat sich nach dem Ende der Covid-Pandemie nicht erholt wie erwartet. Auch der Handelsstreit mit den USA drückt aufs Wachstum der exportorientierten Wirtschaft. Der Binnenkonsum ist schwach. Das belastet auch den Arbeitsmarkt. Gerade viele junge Leute finden keinen Job.
Frage an Stefan Wolf, unseren Reporter an der Börse in Frankfurt am Main. Die Sorgen um die chinesische Bauwirtschaft. Ist das auch für Anlegerinnen und Anleger hier in Deutschland ein Thema?
Das ist auf alle Fälle ein Thema, denn die Schwäche am Immobilienmarkt hat natürlich Folgen. Wir haben es eben gehört, viele Menschen in China haben Geld in Wohnungen gesteckt, die dann schlicht und ergreifend nicht fertiggestellt worden sind. Und dieses Geld, das fehlt natürlich den Chinesen für den Konsum. Und damit ist man bei den deutschen Exporteuren, die ja auch darauf setzen, dass es eine kaufkräftige Mittelschicht in China gibt, von der sie dann profitieren.
Die UniCredit Bank aus Italien hat mal wieder ihre Anteile an der Commerzbank in Deutschland erhöht. Ist eine Übernahme jetzt nur noch eine Frage der Zeit?
Es sieht fast danach aus, denn die UniCredit hat ja bekannt gegeben, dass sie nun 26% der Anteile hält. Über Finanzinstrumente, also Derivate, Optionen, können sie sich insgesamt 29% sichern, heißt es. Und dann ist es fast nur noch eine Frage der Zeit. Bei 30% muss ein verbindliches Kaufangebot folgen. Und da kommen dann die anderen Großaktionäre ins Spiel. BlackRock zum Beispiel mit einem Anteil von 6%. Es gibt einige Finanzinvestoren, die ebenfalls Finanzinstrumente halten, mit denen sie sich Anteile sichern könnten. Das könnte das Zünglein an der Waage sein. Der Bund, der zwar immer noch 12% an der Commerzbank besitzt, hat wenig Rechte zur Gegensprache.
Heute wurde der IFO-Geschäftsklima-Index veröffentlicht und da geht es ja um die Stimmung bei Unternehmen. Wie fällt die aus?
Ja, in den Chefetagen ist man überraschend guter Laune. Der IFO-Geschäftsklima-Index hat sich erneut zum 5. Mal in Folge aufgehellt. Man hatte eigentlich damit gerechnet, dass sich die Stimmung eher eintrübte. Es gab auch einige Daten heute aus der Baubranche, die geteilt ausgefallen sind. Im Juni sind die Bauaufträge im Jahresvergleich kräftig gestiegen, im Monatsvergleich aber deutlich gesunken. Der deutsche Aktienindex verliert darüber 97 Punkte oder 0,4% auf 24.266.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro hat sich kräftig verteuert auf 1,1685 $. Die Umlaufrendite verharrt bei 2,62% und Gold ist 41,11 $ teurer. Die Feinunze kostet 3.375,36 $.
Stefan Wolf, heute unser Mann in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Benjamin Hammer.